Die Festplatte. Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Die Festplatte, dem Podcast des Staatsarchivs des Kantons Zürich. Wir haben uns nach der ersten Staffel etwas Zeit genommen und nach neuen Geschichten für euch Ausschau gehalten. Und da sind wir auf einen Vorgang gestoßen, ohne den der Kanton Zürich heute nie so groß wäre, wie er es eben ist. Und das meine ich wortwörtlich. Denn ungefähr ein Drittel der Fläche des Kantons verdanken wir einem klugen Schachzug der Stadt Zürich, die sich im 15. Jahrhundert die Grafschaft Kyburg unter den Nagel gerissen hat. Und genau darüber würde ich heute gerne mehr erfahren. Deshalb habe ich zwei Gäste hier, das ist einmal Christian Sieber, der Abteilungsleiter Nacherschließung und Digitalisierung beim Zürcher Staatsarchiv, und zum anderen Markus Brühlmeier, Historiker und Vorstandsmitglied des Vereins Museum Schloss Kyburg. Markus, du springst in einem Text zur Kyburg zurück ins Jahr 1780, und zwar, weil damals eine denkwürdige Hinrichtung in Zürich beschlossen wurde. Ich würde diese Stelle gerne kurz vorlesen, wenn es dir recht ist. Die lautet nämlich folgendermaßen: Pfarrer Johann Heinrich Waser wusste nicht, wie ihm geschah. Er lag bereits im Bett und schlief tief, als die Zürcher Stadtknechte die Schlafkammer in seiner Wohnung in Zürich stürmten. Es blieb ihm nicht einmal Zeit, um sich anzukleiden. Noch im Schlafrock wurde er abgeführt, in einer Sänfte ins Zürcher Rathaus transportiert und gefangen gesetzt. Der kleine Rat machte kurzen Prozess. Bis zum Urteil vergingen nur gerade 2 Monate. Die Anklage lautete auf Verrat von Staatsgeheimnissen. Am 27. Mai 1780 wurde der Pfarrer dann hingerichtet. Als wichtiges Beweisstück hatte der Kyburger Pfandbrief gedient. Die Untersuchungsrichter hatten die Urkunde zum Erwerb der Grafschaft Kyburg bei Pfarrer Waser zu Hause gefunden. Das klingt in der heutigen Zeit natürlich erstmal nach einer sehr harten Strafe. Kannst du aber kurz erklären, warum die Erwerbsurkunde der Kyburg für Zürich noch Jahrhunderte nach dem Erwerb so wichtig war, dass sie dann als Beweisstück in diesem Prozess angeführt wurde?
Ja, gerne. Also vielleicht zuerst muss man etwas zu Pfarrer Waser sagen in seiner Zeit. Er war eine unbequeme Figur. Er hat über den Zürcher Stadtstaat geforscht, hat sich riesiges Wissen angeeignet und dieses dann auch umgemünzt in Kritik an die Obrigkeit. Und das ist in der damaligen Zeit gar nicht gut angekommen. Er wollte seine Informationen auch publizieren, das konnte er aber nicht, weil es die Zensur gab. Die Regierung wollte nicht, dass man solche Informationen publiziert. Und der Kyburger Pfandbrief, den man bei ihm zu Hause dann fand, der diente eben quasi als Vorwand, um einen unbequemen Bürger zu beseitigen, der sehr viel über die inneren Verhältnisse wusste. Und da konnte man natürlich nicht einfach irgendein Dokument nehmen. Es musste schon etwas Wichtiges sein. Aber das ist überraschend, dass es dann doch ein Dokument war, das 350 Jahre alt praktisch war, aus dem Jahre 1424, der Pfandbrief der Kyburg, als die Zürich diesen Teil der Herrschaft erworben hatte.
Und warum war das dann so wichtig, also zu der Zeit noch?
Ja, das Problem war, dass der Pfandbrief sagt es eigentlich schon, die Zürcher haben die Herrschaft nicht gekauft, sondern sie haben sie pfandweise erworben. Und dazu muss man halt nun sich ein bisschen ins Mittelalter zurückversetzen. Die adligen Herrschaften sind damals dazu übergegangen, ihre Herrschaften, die sie hatten, wie zum Beispiel die Habsburger, die haben die Grafschaft Kyburg besessen, nicht mehr quasi so zu verwalten, indem sie darauf hofften, möglichst viel von den Abgaben, die die Bauern geliefert haben, für sich zu gebrauchen, sondern sie haben sie verpfändet und haben so auf einen Schlag größere Summen erhalten, mussten dann aber auf die Einnahmen der Bauern verzichten. Und so kam es dazu, dass eben Zürich für die Grafschaft Kyburg 8.000 Pfund bezahlt hat, an die Habsburger eigentlich eben auch nichts, war dann noch die politischen Verhältnisse, die speziell waren in dieser Zeit, dass die ehemalige habsburgische Grafschaft Kyburg da an die Zürcher überging. Und zwar eben ein Drittel des Staatsgebiets, das, also des heutigen Kantons Zürich, das damals an die Stadt Zürich kam, und das war eben entsprechend ein wichtiges, großes Gebiet.
Das klingt jetzt erstmal einleuchtend. Wenn ich das überblicksmäßig richtig gelesen habe bei dem Text, dann ging es ja aber nicht nur um die Stadt Zürich, sondern es waren da eigentlich verschiedene Player, die mitgespielt haben, weil da einfach ein extremes Machtspiel um diese Grafschaft Kyburg entstanden ist, wo ganz verschiedene Ebenen und ich sage jetzt mal auch adlige Hierarchien mit involviert waren. Kannst du das kurz erklären, wer da alles mitgemischt hat?
Ja gut, es ist nicht ganz einfach in dieser Zeit, weil es ist doch sehr kompliziert. Es gibt auf der einen Seite das Reich, das ist ein riesiges Gebiet von der Toskana bis an die Nordsee, grenzt an Frankreich und im Osten an Rumänien. Und da herrscht das Reichsoberhaupt. Das ist ein Fürst aus dem Reich, der da, oder ein Herzog, der in dieses Amt gewählt wird. Und die machen dann aber oft anstelle der Reichspolitik, machen sie Hausmachtpolitik. In dieser Zeit war es Sigismund, der da gewählt wurde. Und sein großer Gegenspieler, das war der Herzog Friedrich IV., der Habsburger. Und der hatte die Grafschaft Kyburg inne. Und die haben sich quasi bekämpft und gegenseitig konkurrenziert. Und Sigismund hat dann einen Fehltritt ausgenützt in Konstanz beim Konzil 1415 von dem Herzog Friedrich von Habsburg, um ihn achtlos zu erklären. Und dann konnte...
Was heißt das genau, achtlos?
Er war dann eigentlich rechtlos. Man konnte ihm nach dem Reichsrecht damals dann eben Sachen wegnehmen, ohne dass man dafür irgendwie bestraft werden konnte. Und Sigismund selbst hat das dann gemacht, hat riesige Gebiete an sich gezogen und gleichzeitig auch die Eidgenossen aufgefordert, sie sollen solche Gebiete an sich nehmen. Also zum Teil ist dann der Aargau ist von den Bernern und Zürchern erobert worden, Baden ist so in die Eidgenossenschaft gekommen. Und ein strittiger Punkt war eben auch die Herrschaft Kyburg. Das hat dann aber etwas gedauert, bis das quasi an Zürich kommen wurde, bis das soweit war. Also die Zürcher konnten das eben nicht sofort 1415 an sich nehmen, sondern erst 1424 konnten sie das dann auslösen.
Kann man also ganz kurz erklären, warum? Also warum das doch dann noch länger gedauert hat, obwohl Sigismund ja eigentlich die Macht schon gehabt hätte, das in die Wege zu leiten, sage ich mal.
Ja, die Herrschaftsverhältnisse waren eben so ständig wieder wechselnd. Auch Sigismund hat sich zum Teil wieder mit Friedrich angenähert. Zum Teil hatten sie wieder gleiche Interessen im Osten, um ihre Herrschaft zu verteidigen, so dass das ein ständiges Hin und Her war. Und die Zürcher mussten wirklich ein bisschen geschickt taktieren, um zu schauen, wann ist die Situation gut, dass sie da jetzt quasi von diesem Konkurrenzkampf profitieren können. Und 1424 war dann eben das so weit, dass das gelungen ist. Und sie haben diese Grafschaft dann aber eben von Sigismund, weil der sie an sich genommen hatte und nicht von den Habsburgern, haben sie an sich genommen.
Jetzt muss man vielleicht kurz erklären, wer damals der Zürcher Rat war und was der für einen Machteinfluss hatte hier in der Region. Kannst du das kurz erklären?
Ja, eben, also ganz grundsätzlich zur Stadt Zürich muss man sagen, sie war eine reichsfreie Stadt. Und sie unterstand dadurch, obwohl sie praktisch ganz von habsburgischem Gebiet umgeben war, unterstand sie dem Reichsoberhaupt. Damals eben Sigismund. Und war quasi so von ihm direkt abhängig. Sie hat aber ihre eigene Politik in diesem Sinne betrieben, um mit diesen verschiedenen Mächten zusammen. Und damals hat es im Rat so, wenn man das ein bisschen einfach darstellt, so zwei Gruppen gegeben. Die einen sahen quasi die Zukunft der Stadt Zürich in guten Beziehungen zu den Habsburgern, die eben nahe waren. Und die andere Gruppe, die sah eher die Beziehungen in Bündnissen, so wie es das eidgenössische Bündnis war mit diesen verschiedenen Orten, die heute die Schweiz bilden. Und diese zwei Gruppen, die haben sich so im Rat konkurrenziert. Und man kann sagen, die Gruppe, die auch eher auf die Eidgenossenschaft ausgerichtet war, die hatte auch ein anderes Vorstellungsvermögen von der Politik damals. Es ging darum, dass man sicher Handel treiben kann. Es waren eben die Leute aus den Zünften, die Gewerbetreibenden, die Kaufleute. Und die waren interessiert an sicheren Gebieten. Und so ein Erwerb, wenn man dann darüber die Kontrolle hat, der hat eben ein Absatzgebiet gegeben für die Stadt Zürich. Umgekehrt ihr auch riesige militäre Reserven. Also die Leute mussten dann eben für Zürich auch Kriegsdienst leisten. Und Ja, in dieser Situation hat sich dann eben diese Gruppe durchgesetzt, die quasi im Namen der Stadt solche Gebiete für die Stadt pfandweise erworben hat.
Okay, und die Habsburger wollten sich aber dann die Kyburg doch wieder zurückkämpfen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, weil das eben ein ständiges Hin und Her war und auch in Zürich diese beiden Gruppen nicht immer die gleiche da sich durchsetzen konnte, ist es dann in einem späteren Konflikt, als es um weitere solche Gebiete ging in der Erbschaft der sogenannten der Toggenburger, da ist einer ohne Nachkommen gestorben und dann sind da sehr viele Gebiete, vor allem in Richtung Bündner Pässe, sind da frei geworden. Und in diesem Konflikt ist dann auch der alte Konflikt wieder zwischen Leuten, die sich mit Habsburg verbünden und solchen, die mit Zürich, also mit den Eidgenossen gehen wollen, ist da wieder aufgebrochen. Und zusätzlich war es aber auch so, dass der Ort Schwyz auf die gleichen Gebiete ein Auge geworfen hat. Und so sind sich dann Schwyz und Zürich sind sich in die Haare geraten. Es ist ein grässlicher Krieg, wahrscheinlich der schlimmste Krieg, den das Zürcher Oberland je erlebt hat, sind viele Dörfer brandgeschatzt worden. Und da hat die habsburgische Partei in Zürich sich einen Moment wieder durchgesetzt. Und man hat quasi mit Hilfe von den Habsburgen gehofft, dass Zürich dann da seine Gebiete im näheren Bereich der Stadt wieder an sich gewinnen kann.
Okay. Gibt es für diese Zeit, wo es eben offensichtlich diesen Konflikt gab, im Rat in Zürich, gibt es da eigentlich auch so enorm viele Akten? Kann man das irgendwie nachvollziehen, auch im Staatsarchiv, wie groß diese Konflikte waren und wie das ausgetragen wurde?
Also es gibt tatsächlich im Staatsarchiv Quellen, die das bezeugen, also diese verschiedenen Parteien, die Markus angesprochen hat, auch zu früheren Zeiten bereits, dass wie er es richtig gesagt hat, geht immer ein bisschen hin und her. Und da gibt es sogenannte Kundschaften, also man hat Leute, Zeugenverhöre kann man sagen, man hat Leute befragt, die eigentlich darüber Auskunft geben. Das ist eine sehr spezielle, also eine gute Quellenlage hier in Zürich, weil die Urkunden, die sprechen nicht von solchen Vorgängen, die halten nur das fest, was im Rahmen von solchen Machtverschiebungen dann eben daraus resultierte. Aber da haben wir effektiv beides, um das so sagen zu können, diese Kämpfe innerhalb von Zürich. Ich kann auch noch ergänzen, dass eben in dieser Zeit, also nach Sigismund, der erwähnt wurde, dann die Habsburger wieder die Königswürde übernehmen konnten, also Friedrich der Dritte, König, später Kaiser, und das hat die Machtverhältnisse dann eben auch wieder verschoben innerhalb von Zürich, eben auch wieder zugunsten der Habsburger Partei.
Die Habsburger Partei. Gibt es heute nicht mehr, aber gibt es sonst noch Momente oder irgendwie Orte, wo man den Erwerb der Kyburg im Kanton Zürich spürt, jetzt mal abgesehen vom Kantonsgebiet?
Also das Kantonsgebiet ist sicher das Wichtigste. Man muss das auch noch ein bisschen einordnen. Es ist eine riesige Fläche, auch im Verhältnis zum heutigen Kantonsgebiet nach wie vor. Aber die Berner beispielsweise haben dasselbe gemacht in dieser Zeit, also sogenannte Territorialpolitik, über die Stadt hinaus sich ein Herrschaftsgebiet erworben und sich so ausgedehnt und damit auch zueinander in Konkurrenz getreten. Also Bern war da letztlich sogar noch erfolgreicher als Zürich. Zürich hatte dann gewisse Grenzen spüren müssen in der Ostschweiz, also über das Gebiet der Grafschaft Kyburg hinaus. Von daher ist die Fläche ist sicher das Wichtigste, was eigentlich bis heute bleibt. Diese Herrschaftsverhältnisse, die dann selbstverständlich in einen modernen Staat ausgemündet sind, der anders organisiert ist. Aber die Grundstruktur oder das, ja, eben auch die Größe geht eigentlich auf diese Zeit zurück. Und das ist doch beachtlich und heute selbstverständlich, aber eben, wenn man es historisch betrachtet, auch mit Zufällen oder mit bestimmten Machtkonstellationen verbunden, die man sich immer wieder in Erinnerung rufen sollte.
Jetzt reden wir gerade über Macht. Ich habe mich natürlich gefragt, weil Landvogt erinnert mich als erstes natürlich auch mal an den Herrn Gessler aus dem Schweizer Gründungsmythos um Wilhelm Tell. Und der wird ja da als enorm tyrannischer Herrscher auch geschildert. Markus, kannst du aufgrund von Quellen irgendwie ein bisschen beschreiben, wie man sich das Leben in so einer Landvogtei tatsächlich vorstellen muss?
Ja, es ist ein gegenseitiges Rechtsverhältnis. Also die Bauern, die können sich auch auf Rechte berufen. Der Landvogt hat Rechte. Und dass man natürlich das so ein bisschen negativ darstellt, das ist immer aus der späteren Zeit dann, also der nur negativ darstellt, weil man dann neue Verhältnisse rechtfertigen will und eben diese Art von Herrschaft nicht mehr akzeptiert. Und die Herrschaft ist im Mittelalter begründet. Die Rechte werden oft halt nur mündlich tradiert. Das hat dann eben auch den Nachteil, dass natürlich zwei Seiten sie allenfalls unterschiedlich auslegen kann und es ein Gericht braucht, das dann darüber entscheidet, was jetzt richtig ist. Also der Landvogt muss eigentlich den Untertanen Rechtssicherheit geben und militärischen Schutz oder diesen organisieren, sind natürlich dann die Untertanen auch wieder eingebunden. Und die Untertanen müssen gewisse Abgaben und Dienste müssen sie dem Herrn liefern. Und das Ganze ist aber eigentlich verschränkt in der Organisation. Der Landvogt kann nicht alleine über das ganze Gebiet ja herrschen, oder? Also die Oberschicht aus diesen Dörfern, die ist in diese Verwaltung einbezogen. Und Untervogt ist das höchste Amt, das man erreichen kann. Und dann gibt es Weibel und es gibt die Schreiber, die zum Teil aus der Landbevölkerung stammen. Und der Landvogt ist auf die angewiesen. Die kennen zum Teil auch die örtlichen Verhältnisse viel besser als er, oder? Und das ist dann ein Geben und Nehmen. Und diese Schicht hat natürlich verdient sehr viel daran. Die ist eigentlich tendenziell, als es dann zum Übergang kommt, 1798, ist die auch eher an den alten Verhältnissen interessiert, weil sie davon lebt und sich nicht vorstellen kann, dass man in einer neuen Gesellschaft quasi sich neue solche Mittel erschließen kann. Und je nachdem, wie der Landvogt dann seine Rechte auslegt, oder kann es eine Gewaltherrschaft sein, oder es kann auch so sein, dass die Bauern ihre Abgaben etwas kürzen und da ihre Vorteile im Wissen, die sie haben, ausnützen und eigentlich doch finden, dass sie in guten Verhältnissen leben. Das ist sehr unterschiedlich, aber da ist die ganze Bandbreite also vorhanden von Macht und Willkür bis zu Landvögten, die da eher faul waren oder da ein bisschen auch übers Ohr gehauen wurden.
Also ja, und die Landvögte hatten ja auch eine juristische Entscheidungsmacht. Gibt es dafür Zeugnisse in den Akten, wo man irgendwo auch sieht, wie so die Landvögte im Falle der Kiburg jetzt konkret mit dieser Macht umgegangen sind?
Ja, also da gibt es die Gerichtsprotokolle, da kann vielleicht Christian dann auch noch dazu sagen, das sind Riesenbestände im Staatsarchiv, zum Teil auch noch nicht ausgewertet, wo man dann wirklich die Einzelfälle sieht, wie so ein Gerichtsverfahren ablief. Der Landvogt stand dem Gericht vor, aber in dem Gericht saßen immer auch die beteiligten Leute. In der Regel gibt es da die theoretischen Vorstellungen, wie das ablaufen sollte, und in der Praxis ist das dann aber immer ein bisschen den Verhältnissen angepasst worden. Also eigentlich setzte sich das Gericht zusammen aus allen Gebieten der ganzen Landvogtei. Also da wären sie vom Rhein bis nach Baum und Sternberg wären da Leute im Gericht gesessen, aber in der Praxis hat man dann oftmals nur die Richter eingeladen, die aus der Region waren, wo da der Vorfall passiert ist. Und da muss man noch sagen, es gibt zwei Arten von Gerichten, die sogenannte hohe Gerichtsbarkeit oder Blutgericht, also schlimme Delikte, für die es eben auch Strafen gab, die Todesstrafe, da redet man von der Blutgerichtsbarkeit, und da gibt es die niedere Gerichtsbarkeit. Da ging es um Alltagsdelikte, kleine Diebereien, Holzdiebstahl, aber vielmehr auch um Erbstreitigkeiten, Grenzstreitigkeiten zwischen zwei Bauern. Und da war immer eher ein kleines, sogenanntes niederes Gericht aus der Region, das dann da geurteilt hat. Da war der Landvogt erst involviert, wenn man nicht zufrieden war. Und als dann das zu Zürich kam, gab es dann noch die Opposition. Wenn man nicht mit dem Landvogt zurechtkam, konnte man auch noch beim Zürcher Rat appellieren und hoffen, dass der einem Recht gibt. Aber es waren oft zwei Seiten, eine hat dann immer verloren.
Genau. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, Christian, damit man so ein bisschen einen Eindruck bekommt? Oder beziehungsweise du hast dich ja auch mit anderen Gerichtsakten auseinandergesetzt. Und wenn man das so vergleicht, einfach wenn man so ein Bild haben will von diesen Landvögten, wie die da geherrscht haben auf der Kyburg, kann man das so ein bisschen an einem Beispiel festmachen oder vielleicht auch sagen, ob die eher hart oder eher milde waren?
Ja, wie Markus zu Recht gesagt hat, war das unterschiedlich, auch ein bisschen je nach Landvogt, wobei die zuvor auch schon Verwaltungsaufgaben übernommen haben. Also die waren nicht, das erste Amt war, führte sie nicht gleich auf die Kyburg, weil das doch allein schon von der Größe eine anspruchsvolle Aufgabe war. Und das Gerichtswesen war sicher ein zentrales Element. Also es gab ja damals auch noch keine Gewaltenteilung. Das heißt, neben gewöhnlichen Verwaltungsaufgaben hatte der Landvogt eben auch gerichtliche Aufgaben oder saß dem Gericht vor. Und das konnte, wie angesprochen, eben auch bis zu Todesstrafe führen. Und allein wenn man sich anschaut, wie häufig solche Todesstrafen ausgefällt wurden im Verlauf des 16., 17., 18. Jahrhunderts, also über einen langen Zeitraum, sieht man, dass es da durchaus Unterschiede gab zwischen den einzelnen Landvögten, die in der Regel für 6 Jahre auf der Kyburg saßen. Es gibt selbstverständlich auch eine Abnahme der Todesstrafe insgesamt. Also vor allem dann im 18. Jahrhundert spürt man auch aufklärerische Ideen. Also es ist nicht so, dass 1798 alles von heute auf morgen sich geändert hätte, also mit der Helvetischen Revolution. Das bahnte sich zuvor schon etwas an, aber selbstverständlich waren die Landvögte verpflichtet innerhalb der gesetzlichen Vorgaben und dazu gehörte eben auch für gewisse Delikte die Todesstrafe zu operieren, innerhalb dieser Bandbreite zu operieren. Beispiele sind Hexereiprozesse, die es vor allem eben im 16., 17. Jahrhundert gab. Das ist ein Thema, das wir aktuell auch in Zusammenarbeit mit anderen Stakeholdern, also wie der Landeskirche, wie der Stadt Zürich, zusammen aufarbeiten, auch im Hinblick auf ein Mahnmal, das da angedacht ist in nächster Zeit. Das sind Prozesse, die etwas speziell sind, aber eben häufig oder in einzelnen Fällen doch zur Todesstrafe geführt haben und die recht gut dokumentiert sind, auch aufgearbeitet, weil es wurde schon ein bisschen angesprochen, an Quellen fehlt es im Staatsarchiv nicht, aber man muss sie auch auswerten, man muss sie auch aufarbeiten, man muss sie auch vermitteln. Und das ist in der frühen Neuzeit, also 17. bis 18. Jahrhundert, wo die Überlieferung stark ansteigt, ist das auch eine anspruchsvolle Aufgabe, also aus den Quellen einzelne Fälle herauszusuchen, die aufzubereiten, um sie eben auch einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln.
Wenn wir von Vermittlung reden, jetzt ist ja dieses, dass wir heute über die Kyburg reden, nicht ganz zufällig natürlich, sondern ihr feiert dort das 600-jährige Jubiläum des Erwerbs der Kyburg durch die Zürcher, eben 1424. Markus, was steht auf dem Plan? Wie feiert man so etwas? Und was ist, geht es da eigentlich auch in erster Linie um Vermittlung oder ist es für dich mehr ein Festakt?
Nein, der Festakt gibt es auch am 1. Juni. Jetzt, weil es dann genau 600 Jahre sind, als dann wirklich der Kauf, also diese Pfandübertragung geschah von, die Kyburg war ja damals im Besitz von Kunigunde von Montfort, also auch noch speziell, eine Frau, die das Pfand gerade inne hatte, die es dann an Zürich abgeben musste. Und dort, ja, werden wir auch feiern. Aber daneben gibt es ein längeres Begleitprogramm mit Führungen auf der Kyburg zu einzelnen Themen, die in Verbindung stehen. Und dann haben wir uns aber auch eben die Institutionen angefragt, die unsere Quellen haben, damit wir überhaupt die Geschichte der Kyburg aufarbeiten können. Das ist eben auf der einen Seite das Staatsarchiv, in dem es Führungen geben wird, dann die Zentralbibliothek in Zürich und im Landesmuseum auch. Und das reichhaltige Programm ist aufgeschaltet unter www.schlosskyburg.ch. Dort kann man sich die Daten zu den einzelnen Veranstaltungen kann man dort abfragen. Es war uns auch ganz wichtig, eben uns auf die Gemeinden zu fokussieren. Das sind 53 Gemeinden, die ganz in der Grafschaft Kyburg eigentlich liegen, und noch einmal fast eine Handvoll, die zum Teil ihre Fläche dann in diesem Gebiet haben, weil die Grenzen sich nicht genau an den Gemeindegrenzen orientiert haben. Und für die ist das eigentlich auch ein Akt des Jubiläums, und wir möchten sie eben ihnen wieder das Bewusstsein in Erinnerung, dass die Geschichte der Kyburg auch die Geschichte von einem Drittel der Gemeinden des Kantons Zürich ist.
Wir werden diese Website, die du eben genannt hast, natürlich auch verlinken bei uns in den Shownotes. Lieber Markus, lieber Christian, danke euch für diesen Einblick in das Machtspiel um die Kyburg und das Leben unter den Landvögten. Euch, liebe ZuhörerInnen, danke ich an dieser Stelle für euer Interesse. Falls ihr Feedback oder Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns doch diese einfach per Mail an staatsarchiv.zh@ji.zh.ch. Und falls ihr uns auf Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Plattform hört, abonniert doch gleich unseren Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Die Festplatte wieder dabei seid. Bis dahin, eine gute Zeit. Die Festplatte. Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt.